Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Axel Metz und diesmal im Gespräch mit dem Musiker Joris. Mit dem habe ich vor 10 Jahren zum allerersten Mal gesprochen, als er seine erste Single Herz über Kopf vorgestellt hat. Hallo Joris.
Na, wie ist bei dir?
Bei mir ist gut. Ich habe ja nur jetzt schon Gelegenheit gehabt, in dein Album reinzuhören, mich da ein bisschen drauf vorzubereiten. Ich habe viele Fragen wie üblich.
Da freue ich mich.
Vor 10 Jahren haben wir uns über Herz über Kopf unterhalten. Das ist schon wieder 10 Jahre her.
Ja, das stimmt. Es ist auf der anderen Seite auch erst 10 Jahre her, je nachdem auf dem Betrachtungswinkel. Bei mir ist so, ich habe seitdem vier Leben, glaube ich, gelebt. Also so viel wie passiert ist in der Zeit, bin ich doch überrascht, dass es erst 10 Jahre sind.
Würdest du den Song heute nochmal genauso schreiben, jetzt 10 Jahre später?
Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, ich habe immer das große Glück und auch gleichzeitig das große Pech gehabt, dass ich Musik immer so geschrieben habe, wie ich sie in dem Moment schreiben wollte. Und Herz über Kopf und nur die Musik und wie sie heißen, diese Songs, sind halt so, wie sie sind. Und ich glaube, dass ich da einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war wahrscheinlich.
Das gilt auch für dein neues Album. Die Oberhand bei dir hat entweder Herz oder Kopf. Wie ist es bei dir?
Boah, also ich glaube, dass ich, man wird etwas älter, ich bin ja mittlerweile auch Anfang 20 und habe tatsächlich beides für mich als sehr wichtig. Also ich empfinde schon so, dass ich natürlich als Musiker sehr oft noch mit dem Kopf durch die Wand laufe und das macht dann wahrscheinlich eher das Herz. aber ich glaube, gerade in solchen Zeiten wie aktuell ist es schon wichtig, dass man auch einen Kopf hat und nachdenkt und weiß, was man tut.
Ja. Im Idealfall gehen Herz und Kopf Hand in Hand.
Ich würde mal sagen, keiner von uns würde leben ohne beides. Schön, oder? Das habe ich zum ersten Mal so gesagt, aber es stimmt.
Ja,
ja, weil diese Frage kriege ich ja gefühlt seit 10 Jahren jeden Tag gestellt.
Und jetzt hast du endlich eine neue Antwort.
Jetzt habe ich endlich eine neue Antwort, ja.
Sehr, sehr cool. So wie ich dich einschätze, bist du ein Romantiker. Nach wie vor.
Wirklich? Wirklich?
Bist du einer?
Ich sitze hier gerade in so einem Hotel. Also dieses Hotel ist übrigens absolut unromantisch, kann ich euch sagen. An der Autobahn in Oberhausen. Bin ich Romantiker? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, viel zu selten ist eine schöne Antwort.
Beim Durchhören durch das Album würde ich die Frage, bist du Romantiker, mit Ja beantworten.
Wirklich?
Ich würde das so sehen, ja.
Das finde ich schön. Vielen Dank.
Weil Liebe, Beziehungen, die kommen und gehen, spielen ja eine große Rolle in dem Album.
Ich glaube, dass Liebe immer in Musik eine große Rolle spielt, weil es nun mal mit die Emotion ist, die wir am stärksten fühlen zum Glück. Und auch auf diesem Album gibt es ein paar Momente, den Song eigentlich beispielsweise, der ist so der Ruhepol des Albums mittendrin und handelt eben davon, dass ich sehr häufig ganz, ganz viele Fragen ans Leben habe, ob die Welt beispielsweise wirklich in 2 Hände passt und wie viel Macht in 4 Wände passt. Und dann können aber Dinge passieren. Ich bin Familienvater, meine Freundin ist in dem Prozess des Albums leider schwer krank geworden, musste längere Zeit in eine Klinik und da bin ich dann wieder. Kann ich noch so happy sein und noch so viel energetische Musik gerade aufnehmen im Studio? Dann gibt es auf einmal ganz, ganz große Ängste um das Wesentlichste, um dann sind alle anderen Fragen auf einmal kurz mal egal. Und natürlich gehört auch das mit auf dieses Album.
Zu viel Retro. Der Albumtitel taucht ja dann auch im Album mit auf. Zu viel Retro macht das Herz schwer, sagt der Typ im Fernseher. Ist dir das wirklich passiert? Dass du das im Fernsehen gehört hast?
Ich muss zugeben, der Fernseher hat sich besser gereimt als das Radio. Es war ein Radiobeitrag, wo jemand von seinem Abi-Treffen von über Jahrzehnte entfernt berichtet und er die Liebe seines damaligen Lebens wieder trifft und sie ihm sagt, ich war ja damals unsterblich in dich verliebt. Und das war so ein 1,5-Minuten-Beitrag und ich saß danach da und hätte irgendwie heulen können, weil ich gedacht habe, Mensch, hättet ihr einmal miteinander geredet? Und er endete eben mit dem Satz, so wäre das mit dem Retro, zu viel davon würde das Herz schwer machen. Und dann habe ich gesagt, das ist die perfekte Zeile, damit fange ich jetzt einfach an und schreibe diese Geschichte. Und schreibe aber so, dass er sich doch traut, sie anzusprechen. Und dann war dieser Song Zu viel Retro da. Und wir gucken am Ende des Albums, es ist selten so, dass ich von vornherein den Titel des Albums habe, sondern eher immer retrospektiv habe und habe dann tatsächlich gedacht, ey, Wir sind in das Album, in das Studio gegangen, wo wir die erste Platte aufgenommen haben. Wir haben uns als Liveband im Studio getroffen und haben eine Liveplatte aufgenommen. Alles so wirklich richtig, richtig Retro-Momente. Also ist der Sound, den wir da machen, ist Retro. Da ist der Albumtitel zu viel Retro, glaube ich, gesetzt gewesen.
Was ich sehr, sehr cool fand, war der Start des Albums. Das startet ja mit dem Einzählen über die Drumsticks. Mhm. 1, 2, 3. Und dann geht das los. Und dann gibst du mit deiner Band volle Kanne Power.
Ja.
Und das ist eine schöne Ansage für das ganze Album, fand ich. Da so gleich voll auf die 12 zu gehen.
Ist unbedingt auch notwendig, weil das ganze Album ursprünglich halt einfach so angelegt ist. Wir haben uns einfach wirklich als Freunde, 5 Freunde, wieder getroffen im Studio. Nach der Corona-Pandemie war eine kurze Pause, wo wir, glaube ich, alle irgendwie mal kurz überlegen müssen, was macht uns eigentlich am Musikmachen Spaß, definitiv nicht Strandkorb-Konzerte zu geben. Und dann haben wir gedacht, nee, komm, jetzt geht's wieder, lass uns einfach eine Platte schreiben und aufnehmen, die 1:1 so auf die Clubbühnen dieser Nation kann. Und ich glaube, das ist gelungen.
Ich denke, du hast mit dem Album eine Menge Spaß live auf der Bühne. Was ich will, geht ja sofort los. Die Gitarre hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Gitarrenriff. Hat mich auch sofort an was erinnert und ich musste kurz überlegen, was ist das?
Ja, sag.
Es ist meiner Meinung nach sehr nah an Brimful of Usher von Cornershop.
Aha, nee, also bei mir war es irgendwie was Richtung The Who oder so, habe ich gedacht, vom Sound. Aber ist auf jeden Fall schon sehr, sehr lang her, dieser Sound. Und weißt du, was das Schöne ist, dass du sagst, dass dir die Gitarre so gut gefällt?
Ja.
Diese Gitarre habe ich, also den Song habe ich an meinem Geburtstag geschrieben. Bei mir zu Hause saßen schon sehr viele Leute und haben auf mich gewartet. Und es war Feierabend im Studio und ich hatte eine neue Gitarre da, die ich nochmal kurz ausprobieren wollte. Und habe angefangen, da zu spielen und zu schreiben. Und das ist einer der wenigen Songs, die wirklich, glaube ich, in 4 Stunden weitestgehend fertig waren. Ich war zwar zu spät zur Party, aber hatte dafür einen sehr, sehr guten Song, wie ich finde, mehr.
Das finde ich auch, der macht unglaublich Spaß zum Hören. Sehr interessant auch im Verhältnis zum Text. Der sagt, sag mir, was ich will. Nach 6 Jahren Recherche habe ich festgestellt, ich habe keinen Plan. Der ganze Song strahlt für mich heitere Resignation aus. Ist das das, was du da im Kopf hattest beim Schreiben?
Es ist so ein bisschen, was ich im Kopf hatte beim Schreiben, ist, dass ich ständig irgendwie auf einer sozialen Plattform irgendwie immer wieder dieses Handy aufmache und denke so, okay, krass, so wie die anderen das machen, sieht es aber richtig gut aus. Was mache ich denn falsch, dass es bei mir alles nicht so läuft? Und dieses sag mir, was ich will, weil irgendwie gefühlt sagt mir das Handy ständig, was ich eigentlich möchte. Und ich habe einfach drauf losgeschrieben. Und ich finde, dass das gerade im Moment wirklich eine Zeit ist, wo man in vielen Themen natürlich auch resigniert. Also viele Fragen der Welt kann ich gar nicht mehr beantworten. Als Kind hätte ich gedacht, naja, Weltfrieden. Jetzt denke ich mir, wenn ich jetzt in die Ukraine schaue, kann man nicht einfach sagen, Weltfrieden und wir frieren jetzt alles so ein, auch wenn es viele gerade vorhaben. Also es gibt ja viel größere Themen als die, die man so mal eben beantworten kann. Was eben auch ganz wichtig ist, anzuerkennen, dass man diese Themen nicht mit leichten Antworten mal eben beantworten kann. Donald Trump hat versprochen, am ersten Tag den Ukraine-Krieg zu beenden. Mittlerweile sind doch ein paar Wochen vergangen.
Ja, ich denke mal, auch dieser Spruch mit jetzt guckt mal her, was ich euch jetzt ansage, wird Ihnen die Sache auch ab dem Moment, wo er in Regierungsverantwortung gesteckt hat, die Verhandlungsposition sehr schwer gemacht haben.
Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Jetzt bin ich Musiker und kein Politologe, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich viele Fragen immer wieder sehe und auch natürlich mitbekomme, dass wir alle uns, glaube ich, gerade, dass es eine politischere Zeit denn je gerade wieder ist.
Absolut. So schnell vorbei. Ich bin ja sehr fasziniert von der Textzeile gewesen. Es geht vorbei, manches kannst du nicht ändern, manches halt mit der Zeit und sie geht so schnell vorbei. Das ist ja auch das, worüber wir eingangs gesprochen haben. Für mich sind es schon wieder 10 Jahre her, seitdem du zum ersten Mal hier bei uns aufgetaucht bist in der Öffentlichkeit. Und für dich sind es erst 10 Jahre. Also dieses.
Beides ist richtig.
Beides ist richtig, ne?
Das ist das Schöne. Also ich finde, so schnell vorbei ist, ich fand das so spannend, weil wir waren auf dem Weg ins Studio und haben so drüber gesprochen und es ging, ich weiß gar nicht mehr, ob es um Zahnschmerzen von jemandem in der Band ging oder so. Es war so, okay, ey, boah, zum Glück, weißt du, jetzt ist das 2 Tage her, jetzt wird's gerade besser. Und so dieses, okay, die Zeit. Und ich war an dem Morgen zu Hause und durfte wieder jüngere Menschen in meiner Familie betrachten und habe gedacht, Gott, wie die Zeit vergeht. Also wie groß die jetzt werden so schnell. Und ich glaube, dass das beides steckt da eben drin, in so schnell vorbei. Die schlechten Sachen gehen vorbei, zum Glück. Und die schönen Sachen gehen leider auch vorbei. Und deswegen ist es umso wichtiger, damit irgendwie seinen Frieden zu schließen.
Absolut, denn du kannst beides nicht ändern. Und sich nicht an den schlimmen Sachen festzufressen, die vorbei sind, ist wichtig. Und die schönen Sachen, solange sie da sind, zu genießen, ist eigentlich noch am wichtigsten.
Und zu erkennen, dass sie da sind.
Ja.
Weil das Schöne ist, oder das Schlimme ist, Axel, meistens läuft es ja so, dass die Sachen gleichzeitig passieren. Und in dem Moment, wo ich mich jetzt dann meinetwegen, weiß ich nicht, darüber ärgere, dass irgendein Festival nicht meinen Slot weiter nach hinten schiebt, vergesse ich, dass ich gerade ja trotzdem auf diesem Festival spielen darf. Weißt du, was ich meine? Also das ist jetzt natürlich sehr, sehr spezifisch musikermäßig, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach ja häufig so, dass man sich über Dinge ärgern kann, während gleichzeitig schöne Dinge passieren, die man dann gar nicht mehr so richtig sieht.
Hm. Billiger Love Song ist auch ein schöner Titel für einen Song, der ein Love Song ist. Das ja. Hat mich so vom Konzept her an ein Kompliment von den Sportfreunden Stiller erinnert, weil die haben ja dort auch alle möglichen Komplimente in einen Song reingeschmissen, alles mit Genitiv behaftet, und du hast dort im Prinzip jede Menge billige Love Song Zeilen in einen ja. Song reingepackt. Das ist schon irgendwo ein großes Problem von Love Songs, die werden seit Anbeginn der Zeit von Menschen gesungen.
Das ist nicht ein Problem, würde ich sagen. Das ist erstmal was sehr, sehr Schönes. Aber ich glaube tatsächlich, dass in der deutschen Sprache es ganz, ganz schnell in so einen wahnsinnigen Kitsch weggeht. Also wenn ich überlege, wie viele englische Liebeslieder gibt es, Look at the Stars, Look how they shine for you, und niemand stört sich daran. Na klar, hat da vielleicht mal jemand ein bisschen die Augen verdreht, aber wir übersetzen das nicht so und sind da nicht so, dass wir da so einen Rotstift ansetzen wie in der deutschen Sprache. Und ich hatte diese ganzen Zeilen von 2017, glaube ich, oder 2017 habe ich die, glaube ich, geschrieben, diese Strophen, habe sie aber nie veröffentlicht. Und dann kam dieses Instrumental im Kopf und ich habe gedacht, diese Zeilen passen da gerade perfekt drauf. Und genau dann aber habe ich wieder gemerkt, ja, aber das kann man eigentlich nicht mehr sagen auf Deutsch, so viele Dinge am Stück, das ist. Und da habe ich gesagt, ey, dann mach doch einfach die Not zur Tugend und benenne es so. Jede Zeile, die ich schreibe, gab's schon. Es klingt wie ein billiger Love-Song. Und irgendwie hat sich das gut angefühlt.
Ja. Und ich finde ja diesen Dreh, den du dort vornimmst in dem Song, sehr, sehr cool, künstlerisch gesehen. Trotzdem singe ich es, weil es nun mal so ist.
Mhm.
Hat mich sehr begeistert, diese gesamte Idee und auch die Umsetzung.
Ja, es war wirklich auch so, dass ich da die ganze Zeit gesessen habe und dann einfach irgendwann so gedacht habe, ich mach's einfach, ich schreib's einfach. Aber ich sag auch, dass ich mir diese Gedanken gerade dabei mache, dass das irgendwie komisch klingt, aber ich will's ja nur mal sagen.
Eigentlich startet ja auch, also ich muss da sagen, ich bin Fan von der Art und Weise, wie du deine Texte schreibst. Wie weit ist unendlich, warum gucke ich Friends nicht? Warum guckst du Friends nicht?
Das ist sehr schön, dass dir die Zeile auffällt. Das war auch die Frage von meiner Band im Studio. Und das war eben genau in dieser Zeit, wo ich gerade so mitten durch so eine für mich große Katastrophe irgendwie durchlaufe. Also die Freundin ist in der Klinik, ich bin im Studio, die Plattenfirma kommt und denkt sich, wie, ihr macht hier eine Live-Platte, was zur Hölle, wir haben irgendwie 2025, wo ist der Autotune-Rap so? Und ich habe gedacht, ich hätte irgendwie halbwegs alles unter Kontrolle, aber man hat nie alles unter Kontrolle. Und das war irgendwie eine merkwürdige Zeit. Und dann sitze ich da in meinem kleinen Nebenraum vom Studio und mit einer Akustikgitarre und habe so Zeilen aufgeschrieben. Das passiert leider viel zu selten, dass ich dann solche Sachen einfach so aufschreibe. Unter anderem war eben dann auch die Frage der Band, warum schaust du Friends nicht? Was heißt das? Und früher hatte ich gedacht, da muss ich es umschreiben, damit die Leute das verstehen. Jetzt weiß ich so, es ist mir egal bei dem Song, weil er 1:1 so sein muss. Weil ich schaue nicht Friends, meine Freundin guckt wahnsinnig gerne Friends. Und dann ist das zur Not jemand, der das nicht verstehen kann. Aber dieser Song ist nicht die Single, die jeder verstehen muss, sondern das ist ein Song, der genauso sein möchte.
Ja, und es ist vor allem auch so ein kleiner Widerhaken, der,
ja, manchmal ist das auch gut,
der hängen bleibt. Und das ist ja eigentlich das Wichtige daran. Man muss nicht unbedingt alles zu 100% auseinander dividieren können. Wichtig ist, dass da irgendwas hängen bleibt und sagt, Moment, was hat er gerade gesungen? Finde ich sehr, sehr cool. Irgendwann ist der erste ruhige Song auf dem Album der 9. Track von insgesamt 13. Warum hast du so am Anfang so viel Gas gegeben?
Also ursprünglich hatten wir eben den Plan, nach der Pandemie, nach dieser Pause zu sagen, ey komm, es geht jetzt wieder, jetzt wird mal ein Album geschrieben, was überrascht für Joris, weil Joris immer hoffnungslos, aber auch hoffnungsvoll ist und beides irgendwie immer in Kombination da war. Und wir haben gedacht, ey, jetzt machen wir ein Bandalbum, jetzt gehen wir mal richtig, hauen wir ein bisschen auf die Kacke in unserer Welt. Natürlich ist das jetzt trotzdem kein Metal-Punk-Album, aber es geht gut nach vorne und es soll auch so sein. Und es gehört aber irgendwie dann doch mit dazu, beim Schreiben zu merken, okay, es gibt aber ein paar Themen, die wollen dann nicht nur so beschrien werden, sondern die wollen auch ganz kurz mal leise sein. Und ich glaube, zwei Songs auf dem Album sind so in dem ruhigeren Gewand und das tut dem Album irgendwie auch gut. Irgendwann ist tatsächlich, ich schreibe meine Texte immer mit meinem WG-Mitbewohner nach wie vor noch aus Mannheim ursprünglich. Und der ist in der Zeit durch eine Trennung durchgegangen und ich war wirklich richtig opportun. Ich habe dann gesagt, warte mal, also als er mir das erzählt hat, habe ich gesagt, komm, wir müssen darüber schreiben, weil du hast gerade so schöne Worte gefunden. Weil ich finde, dass das gehört natürlich irgendwie auch mit dazu, zuzuhören und andere Geschichten mit aufzugreifen.
Wenn ich das Album so am Stück vor meinem geistigen Ohr entlangziehen lasse.
Das geistige Ohr, Axel. Nicht schlecht.
Nicht verkehrt, ne? Für mich wirkt das sehr aus einem Guss. Die einzige Ausnahme, die irgendwo, also wirklich deutlich eine Ausnahme ist, ist der 10. Song Alles in meinen Ohren.
Ich hätte gesagt, du sagst Spring.
Nö, der macht für mich total Sinn, auch wenn du sagst, wir wollen als Band mal richtig Gummi geben, ja, cool. Wir wollen mal richtig was machen. Aber Alles ist irgendwie ganz anders. Das ist so ganz merkwürdig schwebend, diese ganze Geschichte. Erzähl mir die Geschichte von dem Song, bitte.
Tatsächlich auch wirklich einer der letzten Songs, den wir aufgenommen haben. Wir haben in der Nacht, hatten einen langen Aufnahmetag und haben uns abends das Ganze, was wir aufgenommen haben, alles durchgehört und waren in so einer total schönen Stimmung. Es gab schon das eine oder andere Kaltgetränk und dann haben wir irgendwie gedacht, boah. Und ich hatte noch diese eine Skizze, die tatsächlich die Grundidee zu Alles ist und hab doch mal gesagt, hey, guck mal, der wäre doch jetzt irgendwie, ich dachte damals, der perfekte letzte Song auf dem Album. Und dann haben wir uns nachts irgendwie noch so dran gesetzt und wir haben ja sowieso live da zusammen eingespielt und hatten so ein Nacht-Vibe. Also der Song ging dann ursprünglich, ich glaube, 12 Minuten oder so. Wir haben den dann hinten total gekürzt. Aber da war so eine schöne Stimmung drin und so eine Magie drin, dass wir gedacht haben, irgendwie gehört die auch mitgezeigt, weil es eben manchmal auch bei uns in diesen Band-Momenten ja so Dinge gibt, die man gar nicht so richtig benennen kann. Wenn man live zusammen spielt, dann entsteht eine Magie und die kann man natürlich nach vorne zelebrieren, aber die gibt es natürlich auch, wenn man sich gegenseitig beim Spielen zuhört und in so eine Welt eintaucht. Und das war irgendwie nochmal eine schöne Möglichkeit, noch eine Facette mehr von uns anzubieten.
Kopenhagen würde ich gerne in der Zeit hören, wenn Sommer ist.
Ja, ich auch. Kopenhagen ist die allererste Skizze, die wir in einem Studio vor 4 Jahren so beim Jam aufgenommen haben. Und wir sind dann zu unserem Produzenten gegangen, mit dem wir auch die erste Platte aufgenommen haben und haben den Sachen gezeigt. Und er hat diesen Song irgendwie so rausgepickt. Und für uns war das so eine ganz komische Skizze, die schön war, aber mehr auch nicht. Und Kopenhagen ist deswegen so ein bisschen sowas wie der Mittelpunkt der Platte. Obwohl er natürlich sehr, sehr spät auf der Platte erst kommt, aber musikalisch gesehen ist er das.
Ich finde ja, der erinnert mich, also nicht, dass es mich an einen konkreten Song erinnert, aber an die Band Selig in ihren besten Zeiten.
Wow.
Also eingängig, also ich glaube, dass, auch komplex. Ja. Es hat sowas... So eine ganz merkwürdige, aber hochangenehme Stimmung.
Vor allen Dingen ist es so, dass das eben am besten dafür steht, wir haben uns vorgenommen, wirklich nichts anderes zu machen, als was wir 1:1 so live wieder abbilden können. Das heißt, die Jungs mussten zum ersten Mal alle mitsingen. Es gab nicht dieses Joris singt sich selbst nochmal einen Chor ein, sondern wir singen da alle gemeinsam. Und diese verschiedenen Stimmen, finde ich, haben irgendwie auch eine wunderschöne Kraft.
Finde ich sehr, sehr spannend. Ich würde mir das sehr gerne live angucken. diese ganze Geschichte. Vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit am 30. März, ne? Bist du ja in Leipzig.
Ja, 30. März ist tatsächlich für uns der große Tourabschluss in Leipzig. Und ich freue mich da wirklich extrem drauf, weil das Täubchental war immer extrem gut zu mir und ist genau der Laden, wo dieses Album hingehört. Weißt du, es ist so ein groß, für mich damals ursprünglich war es ein Stadion, als ich das erste Mal gespielt habe. Mittlerweile weiß ich einfach, dass da viele Menschen eng an eng zusammenkommen können und ich erlebe am liebsten Konzerte in Größen wie dem Täubchental. Und ich glaube, Tourabschluss im Täubchental wird wunderschön.
Jo. Hast du danach dann Zeit oder musst du danach dann sofort los nach Hause? Ich frage, weil Leipzig ist ja abgesehen von Konzert ja auch immer so eine Reise und einen Besuch wert.
Leipzig ist vor allem eine Stadt, in der ich sehr, sehr gerne bin. Ich habe das letzte Album fast ausschließlich in Leipzig geschrieben und aufgenommen, bei meinem guten Freund Max Hesselbart, der da immer noch wohnt. Und ich bin sehr, sehr gerne in der Stadt. Ich werde auf jeden Fall, ich meine, das ist Tourabschluss, Axel, da wird natürlich noch ordentlich gefeiert. Und dann habe ich auch, glaube ich, einen Monat Zeit, bis die Sommerkonzerte wieder losgehen. Ich glaube, dann werde ich ein bisschen durch die privat noch mal ein bisschen durch die Städte tingeln.
Sehr, sehr cool. Das Leben ist, du hast dich auf dem gesamten Album damit beschäftigt, was Leben, was Lebenszeit ausmacht, was Beziehungen ausmachen, Situationen. Es ist praktisch der Fazitsong für das Album, oder?
Ich finde zumindest, dass er mich und hoffentlich alle, die das Album Zu viel Retro hören, lächelnd nach Hause schickt. Das Leben ist scheiße, geht's, ist die erste Zeile und zu leben ist gut, ist dann aber auch die zweite. Und die Wahrheit ist, ich habe es jetzt ein paar Mal erzählt, auf diesem Album habe ich mir vorgenommen, eine Partyplatte zu schreiben. Und das Leben ist nun mal nicht nur Party, auch wenn es viel Party zum Glück ist. Aber es ist alles gleichzeitig. Und das Leben ist für mich so dieser Gospel-eske Ansatz. Da möchte ich zumindest das Leben an beiden Schultern fassen und es so lange wie möglich festhalten und umarmen.
Ja, das ist ja tatsächlich auch wirklich der rote Faden des Albums. Es ist gut gelaunt, schwerelos, aber auch melancholisch. Bist du ein optimistischer Pessimist oder eher ein pessimistischer Optimist?
Kommt drauf an, welchen Jurist du fragst. Würde ich mal sagen, das Glas ist zwei Drittel voll. Wenn du mich aber nachts aufweckst, wenn ich gerade irgendwie große Ängste habe, dann bin ich manchmal, glaube ich, auch voller Schwere.
Du, das habe ich diese Woche erst gehört. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Wenn man morgens aufsteht, und wir sind ja noch in der ersten Tageshälfte, und du bist bestimmt noch nicht ewig wach.
Heute schon.
Früh morgens, wenn man aufwacht, ist man am glücklichsten. Am unglücklichsten irgendwo mitten in der Nacht.
Wow.
Das sagen Wissenschaftler. Verrückt.
Danke dir.
Wenn du das Album machst, ist das so, ich habe da mit vielen schon drüber gesprochen, die auch Musik machen, die Songs schreiben, Alben machen. Bei Bosse zum Beispiel ist das so. Der sagt, ich stehe früh auf, dann Kinder in die Schule, danach mache ich Musik, dann kommen die Kinder wieder und dann eigentlich ist es wie ein Bürojob, nur dass ich eben meine Musik mache. Erlebst du das, wenn du Musik machst auch, wenn du am Album arbeitest oder geht es bei dir dann wirklich spät los und dann geht es bis Ultimo?
Boah, das ist jetzt sehr, sehr schwer. Also bei mir ist es definitiv bei weitem nicht so professionalisiert wie bei dem lieben Kollege Aki Bosse. Der ist aber auch natürlich schon einfach, der ist noch mehr Vollprofi als ich, glaube ich. Ich bin so, dass ich durchaus mehr noch so eine Angel auswerfe und ab und an mal gucke, ob was irgendwo anbeißt. Gleichzeitig würde ich lügen, wenn ich jetzt sage, diese Tage jetzt beispielsweise, gerade wo ich dann das Album mal präsentieren darf und irgendwie mich darüber unterhalten darf, die sind ehrlicherweise von 7 Uhr morgens bis zum Teil gestern war ich um 23 Uhr im Bett, durchgetaktet mit Fernseh, Radio, Zeitungen und das ist natürlich dann schon absolut professionalisiert und da kann ich auch jetzt nicht sagen, ich mache jetzt mal irgendwie was anderes. Aber die eigentliche Arbeit, also das Künstlerische, das ist bei mir wirklich komplett unterschiedlich und da habe ich das große Privileg, das natürlich so ein bisschen machen zu dürfen, wie ich möchte und gleichzeitig habe ich das große Problem, dass ich das machen darf, wie ich möchte, weil natürlich irgendwann auch mal die Plattenfirma dasteht und sagt, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Album? Und ich vor allem auch selber irgendwie permanent mir in den Ohren dann hänge und sage, ich muss jetzt mal weiterkommen.
Klar, auch im Studio muss man mal Pause machen, ob es eine Mittag- oder eine Nachmittags- oder eine Abendpause ist. Wenn ihr Pause macht, was ist dann so dein Lieblings-Mittags- oder Pausengericht? Wenn es was zu essen geben soll.
Wenn es was, ich vergesse viel zu häufig dann zu essen, aber wenn ich etwas esse, dann ganz unterschiedlich. Wirklich ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so spontan sagen würde, dann wahrscheinlich etwas Leichtes. Also ein bisschen Reis mit Gemüse oder eine leckere Pasta abends oder sowas. Hm.
Früher in der Schule, was war dein Lieblingsschulessen?
Mein Lieblingsschulessen in der Schule war Spaghetti Bolognese. Wir hatten einen Hausmeister, der mit seiner Frau in dieser Schule gewohnt hat natürlich. Und er hat nachmittags irgendwann angefangen, für alle zu kochen. Also wir hatten gar nicht dieses Angebot von der Schule, sondern der Hausmeister hat dann so eine kleine Cafeteria gehabt. Und da gab es immer Spaghetti Bolognese oder Pfannkuchen. Und der hatte auch so eine geile Stimme. Der hat immer, wenn man dann irgendwie bestellt hat, dann saß man da in diesem großen Saal und da kam man Pfannkuchen. Und dann wusste man, jetzt muss man schnell sein. Wirklich ein ganz, ganz toller Mensch. Lieber Herr Schmidt, falls Sie das gerade hören, vielen Dank nochmal.
Sehr, sehr cool. Das letzte Buch, das du gelesen hast?
Axel Hacke, Heiterkeit.
Letzte Serie, die du geguckt hast?
Wie heißt denn das noch? Ich bin so schlecht in sowas. True Detective heißt die Serie, genau.
Alles klar.
True Detective.
Letzter Film?
Letzter Film? Ich glaube, das Leben ist schön tatsächlich.
Die letzte Musik von jemand anderem, die du auf dem Ohr hattest?
Martin Luke Brown, ein britischer Künstler. Up and coming. Leute, hört es euch an.
Sehr, sehr cool. Von denen, die momentan in Deutschland mit deutschen Texten Musik machen, wen hörst, magst du gern auch gerne mal im Konzert?
Oh, ich mag wirklich extrem viele, sehr gerne. Ich möchte mal eine Lanze brechen für die fantastische Nina Chuba, die natürlich gerade überall in allen Ohren ist, aber ich finde, die ist sowas von smart und so talentiert. Ist natürlich wahnsinnig erfolgreich auch schon, aber ich find's toll, dass sie so am Start ist.
Ich danke dir, ich drück dir die Daumen für das Album und
Axel, vielen Dank für alles, wie immer.
Axel trifft Joris. Das neue Album heißt Zu viel Retro und ist überall zum Streamen und auch zum Downloaden zu haben. Und mit dem Album ist Joris auch auf Deutschlandtour und am 30. März live in Leipzig im Täubchental. Mehr Infos findet ihr auf jorismusik.de oder auf Instagram oder Facebook. Und da gibt's auch Axel trifft. Gerne folgen, gerne liken. Ich bin Axel Metz, sage Dankeschön fürs Hören und bis zum nächsten Mal.